SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Josef Karcher einen schönen guten Tag. Es muss nachgebessert werden, so heißt das in der Politik. Kanzlerin Merkel und die Länder haben sich nochmals zusammengeschaltet. Und dann kam am späten Vormittag per Eilmeldung die Nachricht von einer spektakulären Wende. Aus Berlin, Vera Weidenbach.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich entschieden, die sogenannte Osterruhe wieder zu kippen. Das haben Teilnehmerkreise aus der kurzfristig einberufenen Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder, dem ARD-Hauptstadtstudio, bestätigt. Gleich zu Beginn der Konferenz erklärte Merkel, die Verordnungen zur Umsetzung der Beschlüsse von Montagnacht würden doch nicht auf den Weg gebracht, sondern gestoppt. Damit reagierte die Bundeskanzlerin auf die anhaltende Kritik an der Osterruhe. Eigentlich sollten die Osterfeiertage um 2 weitere Ruhetage verlängert werden, um das öffentliche Leben in dieser Zeit herunterzufahren. Insbesondere der Status der beiden zusätzlichen Ruhetage und die damit verbundenen Konsequenzen, zum Beispiel für Unternehmen, waren bisher nicht geklärt. Die Idee der beiden zusätzlichen Ruhetage hatte die Kanzlerin am Montag offenbar erst kurz vor Mitternacht in die Beratungen eingebracht, nachdem sie die Sitzung für längere Zeit unterbrochen hatte. Bis dahin waren noch Lockerungen der Corona-Beschränkungen über Ostern im Gespräch gewesen. Was nun über die Ostertage passieren soll, ist jetzt wieder völlig offen.
Stalking, das ist für viele Betroffene ein Psychoterror mit traumatischen Folgen. Und es gibt immer mehr Fälle, auch im Internet und über Apps. Die Bundesregierung will Stalking effektiver bekämpfen. Das Kabinett hat am Vormittag einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Marcel Heberlein.
Die Gesetzesänderung soll es Gerichten leichter machen, Stalker zu verurteilen. Bisher ist das oft schwierig. Ein Opfer muss zum Beispiel nachweisen, dass es durch die Belästigung schwerwiegend beeinträchtigt ist. Explizit soll in Zukunft auch Stalking im Internet strafbar sein. Wenn jemand zum Beispiel unter dem Namen eines Opfers ein Fake-Profil anlegt und in dessen Namen Dinge postet oder Produkte bestellt. Laut einer Studie der Uni Mannheim wird gut jeder Zehnte in Deutschland in seinem Leben Opfer von Stalking. Frauen deutlich mehr als Männer. Immer öfter nutzen die Täter sogenannte Stalking-Apps, um Opfer auszuspähen. Mit diesen Apps können sich Täter etwa Zugang zu den E-Mails oder zum Social-Media-Konto einer Person verschaffen und damit zugreifen auf Fotos und Infos aus deren Privatleben. Bis zu 3 Jahre Gefängnis sollen Stalkern in Zukunft drohen, bis zu 5 Jahre in schweren Fällen. Zum Beispiel, wenn sich die Belästigung über viele Monate hinzieht oder wenn die Gesundheit des Opfers darunter schwer leidet.
Israel hat gewählt und noch wird ausgezählt, aber es zeichnet sich ab, dass die Chancen von Dauerpremier Netanyahu auf eine weitere Amtszeit schwinden. Tim Aßmann.
Netanyahus nationalkonservative Likud-Partei ist zwar ganz sicher stärkste Kraft, kommt aber im Bündnis mit 2 streng religiösen jüdischen Parteien und einer ultrarechten Gruppierung auf keine Parlamentsmehrheit. Auch das sogenannte Anti-Netanyahu-Lager und den bisherigen Oppositionsführer Yair Lapid und seine liberale Zukunftspartei hat bisher keine sichere Mehrheit der 120 Sitze in Israels Parlament, der Knesset. Lapid und Netanyahu kündigten an, Koalitionsmöglichkeiten zu sondieren. Eine besondere Rolle kommt der rechtsgerichteten Yamina-Partei von Ex-Verteidigungsminister Bennett zu. Er könnte Mehrheitsbeschaffer sein, hält sich aber noch alle Optionen offen. Ein vorläufiges Endergebnis wird erst am Freitag erwartet. Zuvor müssen noch hunderttausende Briefwahlstimmen ausgezählt werden.
Bleiben wir doch gleich im Nahen Osten und gehen an den Suezkanal. Dort stauen sich momentan die Öltanker, denn ein Frachter hat sich quergelegt. Eine der wichtigsten globalen Transportverbindungen ist außer Betrieb. Björn Blaschke.
Die Ever Given war in einem für den Suezkanal typischen Konvoi unterwegs, als es offenbar an Bord des Containertransporters zu einem Stromausfall kam. Das teilte ein Logistikunternehmen mit, das auf Seehandel spezialisiert ist. Dann haben vermutlich ein Sturm und schlechte Sicht die Ever Given vom Kurs abgebracht, so die ägyptische Suezkanalbehörde. Jetzt hängen Bug und Heck an den Ufern des Suezkanals fest. Osama Arabia, der Chef der Suezkanalbehörde. Das Schiff ging an Kilometer 151 des Kanals auf Grund. 12 Schiffe waren davor bereits durch den Kanal gefahren. Die 2018 gebaute Ever Given, die 400 Meter lang und 59 Meter breit ist, fährt unter der Flagge Panamas, kam aus China und war auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden.
Ich will Ihnen ausgerechnet jetzt nicht den Appetit verderben, aber bei Hähnchenschlägeln, da sollten Sie vorsichtig sein. Viele sind nämlich keimbelastet. Die Stiftung Warentest hat 17 frische, abgepackte Produkte untersucht. Stefanie Peik, mit welchen Ergebnissen?
Die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd. Nur etwa jede dritte Keule im Test ist gut. Testsieger waren die Rewe Bio-Hähnchenschenkel für knapp 13 € pro Kilo. Die haben beim Geschmackstest sogar sehr gut abgeschnitten. Auf Platz 2 folgen dann direkt Hähnchenschenkel vom Discounter Lidl für weniger als 3 Euro je Kilo. Das waren die einzigen Schenkel im Test ohne auffällige Keimgehalte. Das ist dann gleichzeitig auch die schlechte Nachricht. Viele Produkte enthalten Krankheitserreger und antibiotikaresistente Bakterien, darunter auch Bioware.
Fokus Südwest.
Was bedeuten die neuen Corona-Beschlüsse für Baden-Württemberg? Darüber debattiert der Stuttgarter Landtag in einer Sondersitzung. Ministerpräsident Kretschmann gab zunächst folgende Erklärung ab.
Es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr, sofern im betreffenden Kreis oder der betreffenden Stadt die 7-Tage-Inzidenz über 100. Die Geschäfte für den täglichen Bedarf bleiben geöffnet. Dazu zählen auch Bau- und Gartenmärkte. Das Testregime wird ausgeweitet. Beim grenzüberschreitenden Flugverkehr wird es eine Testpflicht geben.
Die Stadt Mannheim verhängt bereits ab Freitag erneut nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Grund ist der hohe Inzidenzwert. Aus dem SWR-Studio Mannheim, Susanne Blank.
Dann darf zwischen 21 und 5 Uhr in Mannheim nur unterwegs sein, wer einen triftigen Grund dafür hat, beispielsweise die Arbeit. Die Ausgangssperre soll zunächst bis zum 11. April gelten. Angesichts der steigenden Inzidenz habe man mit der Maßnahme nicht weiter warten können, so die Stadt. Aktuell liegt die Inzidenzzahl in Mannheim bei 155,8.
Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz will eine sogenannte Corona-Modellkommune werden. Das war auch Thema bei einem Gespräch zwischen Ministerpräsidentin Dreyer und den Kommunen am Vormittag. Rabia Amri.
Das Land plant, nach Ostern in einigen Modellregionen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder zu öffnen, unter strengen Auflagen. Dazu zählen umfangreiche Corona-Tests, eine digitale Nachverfolgung von Corona-Fällen, intensive Kontrollen der Gesundheitsämter. Die genauen Bedingungen will Ministerpräsidentin Dreyer den Vertretern von Kommunen vorstellen. Vorbild ist das baden-württembergische Tübingen, wo Menschen mit negativem Corona-Test Geschäfte, Kinos und Theater besuchen dürfen.
Ein kurzes, zufälliges Treffen ist keine verbotene Ansammlung nach den Corona-Regeln. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz in einem Berufungsverfahren endgültig klargestellt. Pia Nicolai.
Im konkreten Fall war der Kläger mit einem Freund unterwegs und traf vor einer Bank zufällig einen Bekannten, der ebenfalls in Begleitung eines Freundes war. Nach Gerichtsangaben sprachen die vier Männer etwa 2 Minuten lang miteinander und hielten dabei den Mindestabstand ein. Polizisten sahen das, kontrollierten sie und stellten dann fest, dass die Männer zu unterschiedlichen Haushalten gehören. Das Amtsgericht Worms verurteilte den Kläger daraufhin zu einem Bußgeld von 100 Euro. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz stellt ein solches kurzes Zusammentreffen aber keine Ansammlung im Sinne der Corona-Bekämpfungsverordnung dar.
Und sonst so?
Prinz Harry gehört ja offiziell nicht mehr der britischen Königsfamilie an. Das heißt, keine Apanage mehr, keine Privilegien. Er braucht einen Job, um seine eigene Familie ganz bürgerlich zu ernähren. Und siehe da, es hat nicht lange gedauert. Der 36-Jährige wird künftig die Geschäftsführung von BetterUp verstärken. Das ist ein Start-up in San Francisco, das anbietet, die Leistungsfähigkeit und mentale Gesundheit von Beschäftigten zu verbessern. Unser Korrespondent Markus Schuler erklärt, was Harry da zu tun hat.
Prinz Harry soll bei strategischen Entscheidungen mitreden und sich öffentlich für eine gute mentale Gesundheit einsetzen. Sprich, er dürfte vor allem als Repräsentationsfigur für das Unternehmen arbeiten. Außerdem soll er an, Zitat, besonderen Events teilnehmen. Was er verdient, darüber schweigt sich BetterUp-Chef Alexis Robichaud aus. Prinz Harry werde auch keine Personalverantwortung tragen.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.